Die heutige Folge von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von Tax Talents, dem Karriereportal des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über taxtalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Seien es Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder, wie eben Fibutroniker oder Buchhaltroniker. Zudem bietet Tax Talents die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche ebenso kennenzulernen. Dadurch ist Tax Talents sowohl eine hervorragende Möglichkeit, um erste Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, als auch sich gezielt über interessante Arbeitgeber und offene Stellen zu informieren und sich über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode nach einer kleinen Sommerpause von Irgendwas mit Steuern. Heute kann man fast schon sagen mit einem Urgestein der deutschen Steuerbranche. Man kennt dich jedenfalls an vielen Orten und mit einem Podcast-Kollegen Daniel Kubica. Hallo Daniel.
Hallo Marc, ganz lieben Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Erzähl doch mal, was du so machst.
Ja, ich bin vom Berufstitel her, wie viele andere Kollegen, auch Steuerberater, bin aber bei unserer Kanzlei eigentlich eher so der Unternehmer und kümmere mich um alles, was keine Steuerberatung ist.
Alles außer Steuern sozusagen.
Kann man so sagen, ja.
Wie bist du in die Steuerberatung reingekommen? Fangen wir mal ganz vorne an. Du hast irgendwann nicht mal entschieden, dass das eine interessante Karriere ist, nehme ich an.
Genau, also wie bei vielen auch Familie. Also ich war, wir können ja mal ganz vorne anfangen, so als Teenie, da war ich kein so guter Schüler. Also wie es oft bei Jungs ist in den Jahren, da ist alles andere interessant außer Schule. Das heißt, irgendwie überleben war so das Ziel, das habe ich dann auch geschafft. Und nach der Schule war dann die Frage, was macht man? Und dann sind ein paar Freunde zu verschiedenen Weiterbildungsschulen gegangen und eine davon war eine höhere Handelsschule und das fand ich irgendwie spannend, bin mit dahin gegangen. Und da hat mich das erstmal was gereizt und zwar die ganzen BWL-Themen und Buchhaltung, das fand ich so toll. Und auf einmal war ich Jahrgangsbester. Also wirklich vom Problemfall, wenn man so möchte, zum einen der ja Besten in den Jahrgangsstufen. Habe das dann abgeschlossen und habe mir dann die Frage gestellt, ja, was machst du jetzt? Und da war eigentlich relativ schnell klar, eigentlich möchte ich BWL studieren. Musste dann aber entweder nochmal ein Abitur nachschieben, ein Fachabitur oder ähnliches. Und dann bin ich über die Familie zum Finanzamt gekommen. Da die haben gesagt, boah, mach da 2 Jahre Ausbildung, bist du fertig und danach kannst du immer machen, was du möchtest. Und du kannst auch beim Finanzamt studieren. Und dann war ich beim Finanzamt, habe aber für mich gemerkt, nach den ersten 3 Monaten, ich bin kein Beamter. Also das ist überhaupt nichts für mich. Ich kann jeden verstehen, der das macht. Du hast einen super sicheren Job. Du wirst da top ausgebildet. Es gibt so viele Vorteile, das zu machen, aber ich bin einfach vom Herzen Unternehmer und dann ist man da einfach falsch. Und mein Glück war, ich habe das erkannt in der Ausbildung, habe die Ausbildung da zwar zu Ende gemacht, bin danach aber wirklich in BWL studieren gegangen und in die freie Wirtschaft gewechselt. Und das war für mich auch persönlich eine gute Entscheidung. Ja, und dann bin ich da eher so einen klassischen Weg gegangen. Das heißt, ich war dann angestellt bei einem Steuerberater für einen kurzen Zeitraum, habe da erste Erfahrungen in der Kanzlei gesammelt und dann hat mich eine große Versicherungsgruppe abgeworben. Die brauchen halt auch Steuermitarbeiter und hatten in Aachen eine riesen Steuerabteilung. Und dann habe ich da viele Jahre gearbeitet. Das war auch eigentlich ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld. Ich sage mal, geregelte Arbeitszeiten, Kantine, Mittwochsgastzimmerschnitzel mit Pommes, also alles, was man so braucht als Arbeitnehmer. Aber es hat mich halt auch nicht ganz ausgefüllt, weil auch da war das keine unternehmerische Position, sondern reine Fachposition. Dann habe ich ein LLM gemacht an der Uni in Münster und das konnte man auch ganz gut berufsbegleitend machen. Das war mit Blockunterricht und habe das auch als Vorbereitung für den Steuerberater genutzt. Natürlich auch noch ein bisschen die klassischen Kurse, die man so kennt, Endres und so weiter. Aber ich habe zu der Zeit auch mein Haus gebaut und das hat ein bisschen kollidiert. Hausbau und Steuerberaterprüfung in einem Jahr ist keine gute Idee. Also kann ich keinem empfehlen. Man hat immer das Gefühl, man macht das Falsche. Also wenn man sich um ein Haus kümmert, bleibt der Steuerberater liegen. Macht man es für den Steuerberater, brennt irgendwas im Haus. Also das ist immer ganz schlecht. Ging aber nicht anders. Hat sich einfach zeitlich so überschnitten und ich habe gesagt, naja, ich probiere das einfach trotzdem. Hat dann glücklicherweise auch geklappt. Zwar nicht mit einer Traumnote, aber das war auch nie mein Ziel, sondern da war auch Durchkommen das Ziel.
Da fragt auch keiner nach, oder? Wenn man Steuerberater ist, ist man Steuerberater. Die Note spielt da nicht so eine Riesenrolle, oder?
So habe ich es immer gesehen, ja. Das ist
ja. Ja. Okay, gut, dann hast du das geschafft. Haus hast du hoffentlich auch geschafft.
Haus ist auch da, genau. Bis jetzt gerade drin, ich bin gerade im Homeoffice.
Okay. Gut, und dann warst du fertiger Steuerberater. Wie ging es dann weiter?
Ja, und dann war bei mir die Frage, soll ich in die Selbstständigkeit gehen? Ich hatte einfach einen guten Job, da konnte ich nichts groß negativ zu sagen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, gehst du jetzt mit dem Steuerberater in die Selbstständigkeit? Und dann habe ich bei mir noch einen Step davor gemacht. Ich habe noch ein MBA-Studium gemacht, Management und Entrepreneurship. Und das war auch eine der besten Entscheidungen überhaupt, weil das war genau das Thema, das mir lag. Das heißt, ich habe dann einen recht guten Abschluss gemacht. Die haben mich sogar als Dozent behalten. Also scheinbar habe ich da wirklich das richtig gemacht. Mhm. Und mit dem Abschluss habe ich dann meine eigene Kanzlei gegründet.
Und die ist mittlerweile gar nicht mehr so klein, ne? Wann war das, in welchem Jahr, dass du gegründet hast?
Also ich habe 2012 meinen Steuerberater gemacht und war dann einige Zeit lang nebenberuflich als Syndikus-Steuerberater tätig. Das hat der damalige Arbeitgeber erlaubt und bin dann so 2016, 2017 in die Vollselbstständigkeit gewechselt. Mhm. Und auch erstmal ganz klein, ich habe zu Hause mit einer Mitarbeiterin angefangen, also ein klassisches Garagen-Startup, wenn man so möchte, also wirklich ganz bodenständig. Und habe aber dann sehr strategisch mein Unternehmen aufgebaut. Also mein Wunsch wäre damals gewesen, ich hätte hier in Düren, wo ich herkomme, eine tolle Kanzlei kaufen können. Ich sag mal so 1 Million, 20, 30 Mitarbeiter, sowas in der Größenordnung. Gab es aber damals nicht. Und dafür gibt es ja auch nicht so viele. Es war gar nicht so verwunderlich, dass man die nicht kaufen konnte. Und musste dann für mich einen anderen Weg gehen. Und wir haben das so gemacht, wir haben dann erstmal kleinere Kanzleien gekauft und haben die zusammengebracht. Und das war so unser Anfang. Wir waren dann relativ schnell, so 2, 3 Jahre nach der Gründung, haben wir dann auch schon die Millionenumsatzgrenze geknackt. Mhm. Und wir haben halt gemerkt, wir können das ganz gut. Man muss das ja erstmal lernen, wie geht das denn, Kanzleien kaufen? Das ist ja nicht so einfach. Ne? Also für die erste Kanzlei braucht man Monate. Wenn wir heute eine Kanzlei kaufen, entscheide ich das meistens in einer Stunde, weil einfach so viele Skaleneffekte sind. Aber man muss das erstmal, muss man sich so reinfuchsen.
Ich kann mir vorstellen, warum man eine Kanzlei sozusagen kauft, weil, wie du hast schon gesagt, Skaleneffekte, also irgendwie HR, Marketing, eine gemeinsame Brand, vielleicht auch ein bisschen Marktauftritt, wobei ich den Eindruck immer habe, dass jetzt Arbeit ohnehin genug da ist. Ich kann mir auch vorstellen, warum man eine Kanzlei verkauft, aber ich finde den Schritt interessant und das zeigt, was für ein Unternehmer du bist, dass du eigentlich nie dich gefragt hast, wenn ich das so richtig raushöre und dir in den Mund legen darf, wie kann ich selber erfolgreich Steuerberatung in der Sache erbringen, notwendigerweise. Und du hast dich gefragt, wie werde ich ein erfolgreicher Steuerberater als Unternehmer? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen, aber das war auch bei mir ein langer Weg. Also es ist nicht so, dass ich das vor 20 Jahren wusste, sondern am Anfang stand ja wirklich immer diese Fachkarriere. Man muss ja erst mal in den ganzen Steuerkram reinkommen. Das ist ja nicht einfach, das ist eine der schwersten Ausbildungen, die man machen kann. Und das hat mich auch jahrelang gefordert, darin gut zu werden. Also erstmal so, dass man alles weiß. Irgendwann merkt man, naja, alles weiß man eh nicht, egal wie lange man Steuerberater ist. Es wird immer irgendwas geben, was man nicht weiß. Aber dass man zumindest ein ganz tolles Basiswissen hat und irgendwo auch ein bisschen spezialisiert ist. Und damit war ich auch jahrelang ganz gut ausgelastet, um mal dann irgendwann zu erkennen, naja, was mich eigentlich reizt, ist dieses neue Aufbauen, Projekte machen und Unternehmen aufbauen. Ja, da war ich auch schon was älter. So, mit Mitte 30 ist mir das so aufgefallen, dass das mein Weg wird. Das war auch eigentlich ganz gut so, weil man so schon genug Lebenserfahrung hatte und auch genug Praxiserfahrung, um das dann alles umzusetzen. Und das ist heute ein ganz großer Vorteil, wenn meine fachlichen Kollegen irgendein Problem haben, was wir besprechen wollen, dann weiß ich schon, worum die reden, weil ich das irgendwann mal selber gemacht habe.
Ja. Und warum verkauft man eine Kanzlei?
Ja, also ich sag mal, historisch war das ja eine klassische Kanzleinachfolge. Also
ja, klar. Also
früher kennt man, ist 70, also man arbeitet ja was länger als Steuerberater, dann sagt man, ach, nächstes Jahr oder in 5 Jahren will ich nochmal aufhören, dann suche ich mir einen jungen Nachfolger, verkauft das. Das Konzept hat sich im Moment so ein bisschen gedreht. Also was wir am Markt merken, diese älteren Kanzleien sind aber schwer zu verkaufen, weil es gibt nicht mehr so viele junge Leute, die nachrücken. Mhm. Vor allem ja auch nicht mehr so viele junge Leute, die eine Kanzlei haben wollen. Dazu kommt dann noch, wenn ich als junger Mensch in eine Kanzlei komme, wo der Inhaber 75 ist, die Mitarbeiter sind alle 60, ist das vielleicht auch nicht gerade der beste Start. Das ist vielleicht sogar eine Cash-Cow, also eine Kanzlei, die richtig viel Geld macht. Aber ich muss da unglaublich viel investieren. Mhm. Das heißt, diese klassischen Nachfolgen sehe ich mittlerweile immer schwieriger. Was wir aber merken, ist, verkaufen auch Steuerberater immer früher. Also sage ich mal ab 55 mit halbem Steuersatz sagen die, okay, dann verkaufe ich, dann bin ich die Verantwortung los. Und vor allen Dingen die Verantwortung, mich um die Mitarbeiter kümmern zu müssen. Also fachlich wollen die noch weiterarbeiten, aber die wollen halt die Organisation abgeben. Mhm. Und das ist ein guter Zeitpunkt auch für den Käufer, weil man den Partner ja noch jahrelang an Bord hat. Der geht ja nicht direkt in Rente. Das ist eigentlich für beide Seiten ein sehr guter Zeitpunkt, um zu beginnen.
Und wie groß seid ihr jetzt?
Wir haben aktuell 12 Standorte mit 120 Mitarbeitern. Wir wären eigentlich auch schon ein bisschen größer. Im Moment, ich sag mal, ärgern uns die Banken an der Stelle ein bisschen. Wir wissen ja alle, die wirtschaftlichen Zeiten sind nicht unbedingt besonders rosig und es ist schwierig, im Moment Kredite aufzunehmen, gerade in der Höhe, wie wir die brauchen. Das ist aktuell nicht ganz so.
Okay. Das ist schon sehr, sehr interessant. Das gibt's so im Rechtsmarkt, wo ich ja irgendwie herkomme, gar nicht so unbedingt, weil das noch mehr, glaube ich, ein, ich assoziiere jetzt so ein bisschen spontan, aber ich habe den Eindruck, das ist noch mehr ein People's Business und das ist weniger so ein regional aufgeteilter Markt. Also die meisten Menschen sind ja dann doch mit ihrem kleineren oder mittelständischen Unternehmen oder auch als Privatperson bei einem Steuerberater in ihrer, zumindest mal Region, vielleicht nicht Stadt, aber in der Region. Und in der Rechtsberatung ist es teilweise ein bisschen anders, jedenfalls in den ganz großen Einheiten, wo dann so Merger zustande kommen. Da hast du vielleicht auch gar nicht so viele Mandanten als Anwalt, sondern gerade im Wirtschaftsrecht eher nur so ein paar, die dann aber eben den ganzen Laden am Laufen halten.
Ja, also hast du absolut recht. Also man von außen drauf geguckt, müsste man sagen, Rechtsanwälte und Steuerberater, das ist ja alles derselbe Kram, aber das ist es nicht.
Nee, bei weitem nicht. Ja.
Genau, das sind Riesenunterschiede. Und ich glaube auch nicht, dass man unser Konzept einfach auf Rechtsanwälte übertragen kann.
Nee.
Genau wie du sagst, es ist eher noch mehr dieses People-Business. Du hast halt nicht diese Heerscharen von Mitarbeitern, die du betreuen musst. Und das ist schon mal ein Riesenunterschied. Dazu kommt auch, dass Rechtsanwälte auch schon mal, ich sag mal, ein bisschen anders ticken. Die sind ja vielleicht auch schon mal ein bisschen noch streitlustiger als Steuerberater. Das liegt vielleicht an der Ausbildung. Dass es natürlich noch schwieriger ist, die in ein Team zu kriegen.
Mhm.
Also ich kenne auch GbRs von Rechtsanwälten, wo es seit Jahrzehnten super funktioniert, dass sie zusammenarbeiten. Aber die sagen auch, sie würden jetzt nicht blind noch ein, zwei Kanzleien dazu kaufen. Das wäre es denen nicht wert.
Das ist interessant. Das ist ein Kulturthema am Ende des Tages.
Ja, genau.
Und ohne jetzt zu viel die Werbetrommel rühren zu wollen, aber es interessiert mich ja auch unter Business-Aspekten. Was spart man denn dann eigentlich so rein praktisch? Also wie sieht so die, ich sag mal, Zwei-Mann-Steuerberatung aus plus Angestellte? Was haben die für Overhead-Kosten? Und ja, wo ist sozusagen der Business-Case darin, dass man größer wird?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Leider muss man sagen, dass man da eigentlich wenig spart. Das war auch so mein erster Ansatz, dass wir gesagt haben, das ist ja eine Gruppe, hat so viele Vorteile.
Ja.
Du kannst dich fachlich austauschen, du kannst dir Büroräume teilen und so weiter. Aber wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt, merkt man auch, dass eine große Einnahme mehr Kosten verursacht. Also die wird eine bessere Software haben, eine größere IT. Die wird sich qualitätsmäßig vielleicht etwas besser aufstellen wollen oder etwas mehr spezialisieren wollen, um es netter zu formulieren, als der kleine Berater im Ort. Und auf einmal hast du einen ganz anderen Kostenblock.
Das heißt,
die Kostenersparnis bei einer Gruppe ist gar nicht so wahnsinnig hoch. Klar, du kriegst ein bisschen Mengenrabatt bei Online-Portalen, bei Zeitschriften, aber wenn man ganz ehrlich ist, das meiste, was du hast, sind Personalkosten und da ändert sich wenig.
Warum macht man es dann?
Da gibt es verschiedene Gründe. Ich sage mal, historisch war das wahrscheinlich immer oder von den meisten Kanzleien, die am Markt sind, die klassische Nachfolge. Also irgendeine Kanzlei wollte wachsen, irgendein anderer wollte in Rente gehen und dann hat man dann gekauft. Das war auch mit sich ein guter Ansatz. Heute gibt es meiner Meinung nach noch viel bessere Gründe, zusammenzugehen, einfach weil unser Beruf ist so komplex geworden und ich behaupte mal, ich alleine könnte das gar nicht mehr alles stemmen, was man so vor der Brust hat. Und in einem größeren Team klappt das einfach besser. Du kannst dir die Arbeit ein bisschen aufteilen, kannst dich spezialisieren. Ich meine, gehst ins Nachbarbüro und fragst den Kollegen, ich habe einen Fall, wirst du vielleicht auch nicht auswendig lösen können, aber was ist dein Bauchgefühl? Und das klappt natürlich in einer großen Einheit deutlich besser, als wenn ich irgendwo alleine sitze oder vielleicht noch in der Sozietät.
Okay, also du hast vielleicht denselben Kostenblock, aber du kannst ein paar andere Mandate bearbeiten, plus kannst das eventuell zeiteffizienter machen, weil du eben spezialisierter und arbeitsgeteilter vorgehen kannst.
So die Vorteile. Du hast natürlich noch weitere, Beispiel Marketing. Ein Marketingbudget ist natürlich deutlich höher als das von einer Einzelkanzlei. Andererseits brauchst du natürlich auch mehr Mitarbeiter, mehr Mandate. Also so gesehen ist es ein Vorteil, aber auch da, der holt dich irgendwo ein bisschen wieder ein, weil große Einheiten wollen ja auch mehr machen. Das heißt, die wollen auch mehr investieren.
Was macht ihr inhaltlich eigentlich? Also sozusagen, wir hier hören viele zu, die vom Fach sind, die werden das verstehen. Aber wenn man von außen drauf blickt, dann denkt man ja immer, ja gut, Steuerberatung, da gibt es Einkommenssteuer, das mache ich beim Lohnsteuerhilfeverein, wenn ich ein einfacher Angestellter bin. Und sobald es in Richtung Unternehmen geht, wird es ein bisschen komplexer.
Genau, das ist ja schon mal sehr gut zusammengefasst. Also unsere Hauptkunden sind in der Tat auch Unternehmer. Du hast natürlich auch nach wie vor die Arbeitnehmer, die zum Steuerberater gehen. Aber man muss natürlich sagen, von den Umsatzhöhen her ist das nicht wesentlich.
Also das bringt nicht so viel, ne?
Ein paar hundert Mandate, das kann sogar sein, aber wenn du da 200, 300 Euro abrechnest für so eine Erklärung, also das macht es einfach nicht. Da brauchst du schon sehr viele von, dass da wirklich großer Umsatz bei rumkommt. Und du musst auch den Mitarbeiter bezahlen. Nichtsdestotrotz, ich finde Arbeitnehmererklärung gar nicht so schlecht, weil damit kannst du erstmal gut starten. Das heißt, das können auch Azubis machen, das können auch mal die Mitarbeiter zwischendurch machen, wenn sie ein bisschen Leerlauf haben zwischen den Buchhaltungen. Von daher nehmen wir die Kunden nach wie vor gerne auf bei uns und die sind gerne gesehen. Aber das, ich sag mal, das große Geld wird natürlich mit den Unternehmern gemacht oder ich sag mal auch mit den vermögenden Privatpersonen, wenn du jetzt mehrere Mietwohnungen hast, bietet sich der Gang zum Steuerberater meistens auch an.
Was sind denn da so typische, nehmen wir mal so ein Beispiel, wir machen es mal ein bisschen lebhafter. Ich denke da gerade an jemanden bei mir aus dem Ort, ich nenne mal keine Namen. Sagen wir mal so zwei Mehrfamilienhäuser, vielleicht die Überlegung, nochmal eine Selbstständigkeit zu machen, mehr so aus der Lust heraus. Der kommt jetzt zu euch und fragt, sag mal, was muss ich denn da steuerlich alles so beachten?
Dann würde ich schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie haben alles richtig gemacht. Sie sind ja schon mal zu uns gekommen, bevor Sie gegründet haben. Das war schon mal der erste wichtige Ansatz. Da würde man schon mal das erste große Kompliment bekommen. Weil merkt man halt oft, die Leute gründen, weil sie auch ein bisschen Angst haben vor den Kosten vom Steuerberater oder wissen vielleicht auch noch gar nicht, dass sie ihn brauchen. Das kann ja auch noch sein, dass gar nicht das Geld ist, sondern die Unwissenheit. Treffen dann schon Entscheidungen und die dann im Nachgang zu ändern, ist oft sehr schwierig und teuer. Ja. Also besser ist ja wirklich zuerst zum Steuerberater und die Erstberatung machen viele auch für ganz kleines Geld oder vielleicht sogar als Erstgespräch kostenfrei. Wir müssen aufpassen mit der Gebührenordnung, wie wir es da jetzt vermitteln. Aber das ist jetzt nicht so der Wahnsinnskostenblock. Mhm. Und dann ist natürlich heute, dass Leute oft im Internet irgendwelche Videos gesehen haben, wollen dann ein kleines Café gründen und dann kommen die an und sagen, ja, ich habe eine dreistöckige Holding GmbH, das würde ich gerne gründen. Und da muss man die erstmal wieder ein bisschen auf den Boden zurückholen und muss sagen, ja, lohnt sich für ein Café vielleicht noch nicht.
Ja, okay, stimmt, dieses ganze Holding-Thema, es geht gerade auf Social Media rauf und runter.
Ja, und das ist immer schwierig. Also ich selbst habe auch eine doppelstöckige Holding, aber wir haben natürlich auch eine Unternehmensgröße, wo es das anbietet. Wenn der typische Einzelkämpfer kommt, dann sage ich, ja, ich kann eine GmbH gut verstehen, wegen Haftungsschutz und so weiter. Das macht vielleicht sogar noch Sinn. Aber ob das jetzt wirklich direkt eine Holdingstruktur sein muss, sollte man mal drüber nachdenken, weil das kostet auch alles Geld.
Das ist der Punkt. Ne? Am Ende des Tages begibst du dich, ich meine es nicht negativ, aber es ist ja faktisch so, ja auch eine gewisse Abhängigkeit und zwar von Personen. Die Personen kannst du theoretisch sogar noch wechseln, dann gehst du halt zu einem anderen Steuerbüro, was dir da irgendwie unter die Arme greift. Aber du hast immer eine gewisse Abhängigkeit, dass du alles nicht mehr selber machen kannst und dass du damit natürlich auch, weil alle müssen Geld verdienen, einen gewissen Kostenblock hast, den du an Steueroptimierung nicht Umgehung, Optimierung, erstmal ja auch wieder reinholen muss, plus X, damit sich das ganze Konstrukt lohnt. Ich glaube, das übersieht der ein oder andere hier und da auch.
Ja, das ist wie bei allen Dienstleistungen, es ist halt eine teure Dienstleistung. Immer wenn Menschen arbeiten, ist es immer teuer. Wird sich durch KI vielleicht ein bisschen ändern, aber vermutlich eher im Bereich der Buchhaltung und nicht bei der Beratung selbst. Das muss man ein bisschen mit einplanen. Ich sage mal, das ist bei der Gründung, ich mache eine Kostenkalkulation, was mich mein Produkt am Ende kostet und ich habe halt selber auch Kosten für einen Steuerberater, Rechtsanwalt, kann ich mir relativ einfach machen, ich kalkuliere die einfach mit ein, habe ich einen Endpreis. So gesehen ist es dann sogar kostenneutral, weil das dann der Kunde des Unternehmers bezahlt.
Wenn es gut läuft.
Wenn es gut läuft, genau. Ansonsten, man kommt halt nicht groß drum herum, das ist ja das Tolle als Steuerberater, alle müssen uns buchen, es ist einfach zu schwierig, um es selber zu machen und da kann man wirklich schon vorab raten, also wenn wir schon mal Buchhaltung bekommen, Unternehmer selber gemacht hat, die machst du nachher besser neu, als wenn du versuchst, die Fehler rauszuholen. Hört sich erstmal hart an, ist aber so, wird sich vermutlich ändern. Also als Beispiel LexOffice und andere Programme, die werden ja von der KI her auch immer besser. Das heißt, irgendwann brauchst du da vielleicht auch keinen Menschen mehr, der die Belege einliest. Das kann das System selbst, aber in den letzten Jahren war das noch nicht perfektioniert. So, dass man dann davon abraten konnte.
Ja, und dann hast du halt eine gesteigerte Komplexität und du brauchst am Ende des Tages doch wieder einen Steuerberater. Also
ja, das ist das Tolle in unserer Branche, man kommt nicht um uns herum. Es ist aber auch so, dass der Steuerberater wird ja meistens sehr schnell der erste Ansprechpartner. Ich sage mal wie so ein Hausarzt. Weiß ja oft mehr als die Ehefrau von dem Mandanten. Und das ist schon ein Vertrauensverhältnis, was sich da aufbaut und wo dann auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft für besteht. Und unser Vorteil ist halt, durch die laufende Buchhaltung hast du halt Geld, das immer reinkommt und musst nicht darauf warten, dass einmal im Jahr wie bei Rechtsanwälten dann der Beratungsauftrag kommt.
Ja, klar, logisch. Gibt es eigentlich Sachen, die dir besonders viel Spaß machen jetzt auf der inhaltlichen Ebene noch, dass du sagst, ach, das ist richtig, richtig spannend oder irgendwas, wo du auch sagst, das muss jetzt nicht sein?
Ja, da hast du jetzt genau den richtigen. Ich bin halt vom Herzen her wirklich so ein typischer Unternehmer und ich mache gern alles, was mit Strategie zu tun hat, die ganze Unternehmensentwicklung. Trotzdem vermisse ich manchmal so das Tagesgeschäft, weil was ich immer richtig toll fand an der Steuerberatung ist, dass angenommen, du machst jetzt eine Erklärung oder einen Jahresabschluss, dann steckst du dein ganzes Know-how da rein, dein ganzes Wissen, holst das Beste für den Mandanten raus und bist am Ende irgendwann mal fertig und hast dann ein ganz tolles Ergebnis erzielt und kannst darauf auch stolz sein, kannst das dem Mandanten zeigen, was du gemacht hast. Das ist super. Und als Unternehmer hast du das nicht mehr. Du wirst irgendwie nie fertig mit dem Unternehmen. Das ist so ein Marathon. Das heißt, du musst da immer dranbleiben. Und da weht der Wind doch immer so von vorne, weil du kriegst ja ständig Probleme, die man nicht irgendwo nachlesen kann in irgendeinem Gesetz, sondern die musst du dann halt selber lösen. Und da vermisse ich dann wirklich manchmal dieses Tagesgeschäft, einfach eine Aufgabe gut zu machen und darauf stolz sein zu können.
Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Das ist wahrscheinlich eine Herausforderung, da auch einfach genug Personal zu finden.
Ja, wie bei allen. ich sag mal, für Gruppen ist es ein bisschen leichter. Die ziehen natürlich auch Menschen ein bisschen mehr an, aber du brauchst auch Personal, dadurch ist auch der Vorteil dann irgendwann wieder so ein bisschen aufgehoben. Gerade als das losging mit Fachkräftemangel, habe ich immer nur mit den Schultern gezuckt und habe gesagt, nein, wir haben das nicht. Wir investieren schon im Marketing, wir sind nett zu den Mitarbeitern, wir schauen auch, dass wir unser Wissen an die Partner weitergeben. Das funktioniert auch ganz gut, aber mittlerweile haben wir einfach alle eine hohe Fluktuation. Das finde ich eigentlich für die ganze Branche schlecht, weil du immer das Problem hast, du musst jemanden einarbeiten und wenn der jetzt soweit ist, dass der endlich produktiv arbeiten könnte, wechselt der vielleicht schon wieder den Job. Das ist nicht gut. Das heißt, die Mitarbeiter drehen sich eigentlich nur im Kreis. Das ist für die Mitarbeiter schlecht. Die müssen ständig irgendwo neu ankommen. Für den Steuerberater schlecht. Du hast keine vernünftigen Deckungsbeiträge. Und was wir halt merken, du hast historische Teams, die sind unglaublich stabil. Da wechseln gar nicht so viele Leute. Wenn aber einmal dieses Wechseln anfängt, hast du so einen Dominoeffekt und dann gehen ganz viele auf einmal. Das heißt, es trifft dann oft auch eine Kanzlei immer besonders hart, während drei andere noch mit den Schultern zucken und sagen, wir haben das gerade nicht. Das ist so ein bisschen das Problem schon an der Stelle.
Warum wechseln die Leute? Einfach, weil die unzufrieden sind, weil es ein fordernder Job ist und die hoffen, es ist woanders besser? Oder was sind die Hauptgründe?
Ja, also ich frage das auch mal, wenn Mitarbeiter gehen und die Gründe sind wirklich sehr vielfältig. Das ist wirklich das, manchmal haben sie sich geärgert über den Chef oder über Mitarbeiter, aber das ist gar nicht so oft. Häufig ist es einfach auch so, sagen, ich will mal was anderes machen. Oder ein gutes Beispiel ist immer, du hast jetzt eine Kanzlei mit 10 Mitarbeitern, ist immer einer geht in Rente, einer wird schwanger, einer wird krank. Und auf einmal sagen die anderen, boah, jetzt müssen wir die alle auffangen, das schaffen wir nicht, wir haben so viel zu tun, das ist so stressig, das haben wir jetzt ein Jahr gemacht und ich kann das nicht mehr. Oder? Und dann kündigt dir vielleicht noch einer. Und spätestens dann musst du als Chef auch Mandanten freistellen, weil du ja nicht alle Mitarbeiter aufgefangen bekommst. Aber es ist so vielfältig und ich meine, die kriegen natürlich auch letzten Endes jede Woche neue Jobangebote über die ganzen sozialen Medien. Wobei ich da die Tage mit einem Kollegen gesprochen habe, der sagte, früher war die Erfolgsquote, also ist die Steuerberater, die Social Media buchen, zufrieden sind bei 60%. Und er sagte, naja, heute ist das eher so bei 4%, weil unsere Kampagnen gar nicht mehr so viel Erfolg haben. Also auch da ist auch keiner glücklich an der Stelle.
Dann würde ich sagen, belassen wir es für heute dabei. Vielen herzlichen Dank, Daniel. Das war ein schöner Rundumblick in das Unternehmen Steuerberatung. Und ich glaube, das macht auch dem einen oder anderen Mut, vielleicht mal darüber nachzudenken, ob man da nicht doch noch ein kleines bisschen auch selber unternehmerischer in Zukunft noch tätig sein möchte. Danke dir.
Danke, Marc, für die Einladung.
Tschüss.